Abschied von der freudigen Erwartung werdende Eltern unter dem wachsenden Druck der vorgeburtlichen Diagnostik. Herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Ihnen Gregor Dornis zu dieser Sendung, in der es um das neue Buch von Giovanni Majo, Abschied von der freudigen Erwartung, geht. Gesamtgeschichtlich gesehen ist es gerade mal einen Wimpernschlag her, als eine Schwangerschaft noch etwas Geheimnisvolles war, das erwartete Kind eine Art verborgener Überraschung. Doch diese Zeiten scheinen in unseren Breitengraden langsam vorbeizugehen. Grund das Zauberwort vorgeburtliche Diagnostik. Bei allen Segnungen der heutigen medizinischen Möglichkeiten sehen sich werdende Eltern doch zunehmend unter Druck. Habt ihr euch wirklich letzte Gewissheit verschafft? Könnt ihr es verantworten, ein behindertes Kind, ein Kind mit genetischer Auffälligkeit zur Welt zu bringen? Abschied von der freudigen Erwartung heißt das in den Worten des Freiburger Medizinethikers Giovanni Majo, so auch der Titel seines neuesten Buches. Wir haben ihn, Professor Majo, nun telefonisch zugeschaltet. Professor Majo, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für diese Sendung. Ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Sie sind studierter Philosoph und Mediziner. Sie waren als Internist klinisch tätig und sind im Jahre 2000 in Medizinethik habilitiert worden. Dann ereilte sie im Jahre 2002 der Ruf in die Zentrale Ethikkommission für Stammzellenforschung der Bundesregierung. Und nach Stationen der Professur in Bochum, Aachen und Zürich nahmen sie im Jahre 2005 den Ruf an den Lehrstuhl für Bioethik, Medizinethik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg an. Sie sind dort im interdisziplinären Ethikzentrum in Freiburg auch Direktoriumsmitglied und Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin. Sie sitzen in verschiedenen Ethikkommissionen und Beiräten. Unter anderem sind Sie Mitglied des Ausschusses für ethische und juristische Grundsatzfragen der Bundesärztekammer. Und seit 2010 beraten Sie in dieser Ihrer Profession der Medizinethik, der Bioethik auch die Deutsche Bischofskonferenz. Professor Majo, Sie wollten Arzt werden und das sind Sie auch geworden und Sie waren ja auch in der Praxis tätig, eben als Internist waren Sie unterwegs und irgendwie scheinen Ihnen im Laufe der Zeit ethische Fragen Ihres Berufsstandes des Arztes wichtig geworden zu sein. Was war da los?
Nun, ich wollte Arzt werden, gerade weil mich der Mensch interessiert hat. Ich wollte zum Menschen, ich wollte etwas für den Menschen tun, weil mich der Mensch in seiner Hilfsbedürftigkeit immer gereizt hat, mich angesprochen hat und ich viel über ihn wissen wollte. Und ich habe diesen Menschen in meinem Medizinstudium nur als Zusammenspiel von Enzymen und Muskelansätzen kennengelernt, aber nicht bezogen auf seine existenziellen Fragen. Und das hat mir gefehlt in diesem Studium. Und deswegen habe ich noch während meines Medizinstudiums mich der Philosophie zugewandt, weil ich den Körper mit dem Geist verbinden wollte. Das war mein Ansinnen. Und wenn ich dann in die Praxis gegangen bin, so doch mit dem Lebensziel, über diese existenziellen Fragen schreiben zu wollen, darüber tiefer nachdenken zu wollen. Aber ich wollte erst die Lebenswelt dieser Menschen kennenlernen. Ich wollte eintauchen in die Welt der Menschen, die sich nicht selbst helfen können, um weiter diese Fragen nach dem Sein des Menschen vertiefen zu können. Das war mein Weg.
Über vieles in diesem Menschsein und diesen existenziellen Fragen, auch der Verbindung von Körper, Geist oder was ist der Mensch überhaupt, vieles von dem wird heute auch in dieser Thematik gestreift werden. Aber wenn Sie das schon so offensiv sagen, dann müssen wir das natürlich gleich am Anfang mal fragen. Ein Mediziner spricht von Geist des Menschen. Was würden Sie denn darunter verstehen?
Ja, ich verstehe darunter die Erkenntnis, dass jeder Mensch im Grunde sich auf Ziele ausrichtet. Jeder Mensch kann nur bezogen auf Ziele existieren. Er kann nur existieren, wenn er eine Hoffnung hat, wenn er etwas im Sinne hat, was aus ihm werden soll. Ein Mensch, der nur von jetzt auf nachher lebt, ist im Grunde eine Existenz, die irgendwann aufgeweckt werden wird durch Schicksalsschläge, durch Krankwerden, durch wieder Zerrnisse, die jeden Menschen ereilen. Und insofern ist für mich der Mensch als Mensch ein geistiges Wesen, jeder Mensch, weil wir nicht anders können, als auf den Geist ausgerichtet zu sein, und Geist nicht im Sinne, dass wir dann anfangen, philosophische Traktate zu lesen, sondern im Sinne dessen, dass wir alle im Grunde die Sinnfrage stellen, ob wir wollen oder nicht, die kleinen und großen Fragen stellen. Und insofern hat mich in der Medizin diese einseitige Orientierung an seinem Körper, den man gar nicht mal als Leib, sondern nur als Körper wahrgenommen hat, und die Ausblendung dieser Sinnfragen, die für das jedes Krankwerden doch ganz zentral dann sich in den Vordergrund rücken, das hat mich im Grunde auch erstaunt, dass Ärzte so ausgebildet werden. Und so wurde in mir dieser Wunsch geboren, da weiter in die Tiefe zu gehen, und dass ich heute diese Fragen in die Medizin wieder zurücktragen kann, das ist natürlich etwas sehr Schönes für mich und auch sehr Erfüllendes, weil ich das eben leibhaftig durch mein Studium und auch meine klinische Zeit einfach erfahren habe, dass das ein Zugang ist auf den Menschen, der so notwendig ist und doch in der Medizin ausgeblendet worden ist und nicht hinreichend verankert schien, damals schon und heute immer noch.
Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit, Ihres Denkens, Ihrer Beschäftigung mit eben diesen Fragen zielt auf den Anfang des Lebens. Sie arbeiten schon seit langem an den Fragen, die sich stellen, ganz am Anfang, am Beginn des menschlichen Lebens, Thema Schwangerschaft und so weiter. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie in diesen Bereich doch intensiv und zentral vorgedrungen sind?
Ich denke, dass wenn wir über das Menschsein nachdenken, was der Mensch ist, wir bisher eigentlich den Menschen immer betrachtet haben als das Wesen, das sterben muss, das Wesen, das das Sterben müssen im Blick hat und dadurch eben noch angehalten wird, nachzudenken. Aber ich fand diese Perspektive immer sehr einseitig, weil mich interessieren die Fragen, die jeden Menschen betreffen, und die Frage, woher ich komme, die Frage des Geborenseins ist eine Frage, die eben nicht nur die schwangere Frau betrifft, sondern das betrifft unser Selbstverständnis. Und deswegen haben mich diese Erfahrungen von Geborenwerden und Schwangersein und Menschen zu erwarten, sie zu erhoffen, das sind im Grunde tiefmenschliche Zugänge auf das Leben, weil wir alle selber geborene Menschen sind und insofern das Geborenwerden uns genauso prägt wie das Bewusstsein um unsere Endlichkeit. Nur ist dieses Geborensein etwas, was bisher in dem Denken, auch der Philosophie, bislang eher vernachlässigt worden ist. Und deswegen hat mich das immer schon gereizt.
Abschied von der freudigen Erwartung, so heißt Ihr Buch, Giovanni Maio, und auch diese Sendung hier bei Radio Horeb, die freudige Erwartung. Was bedeutet eigentlich diese offensichtlich mal für selbstverständlich gehaltene Freude? Also ich meine, eine Schwangerschaft war ja auch früher und gerade früher nicht unbedingt risikolos. Im Gegenteil, da war auch viel Spannung damit verbunden. Trotzdem galt es immer so, man ist freudiger Erwartung, guter Hoffnung. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir keine Verklärung der Vergangenheit vornehmen und auch keine Romantisierung früherer Zeiten. Das ist auch gar nicht Sinn meines Denkens und meines Schreibens. Und dennoch ist mit unserer Zeit nicht nur ein Zugewinn an Möglichkeiten verbunden, sondern eben auch ein Verlust, nämlich der Verlust der Unbefangenheit. Die Unbefangenheit, die war natürlich bezogen auf Schwangerschaft immer schon ein Stück weit in Frage gestellt, früher aus anderen Gründen als heute. Früher aus dem Grund, dass Frauen, die schwanger wurden, auch um ihr Leben bangen mussten. Und heute können wir froh sein, dass wir eine Medizin haben, die dafür sorgt, durch ihre Errungenschaften, dass schwangere Frauen eben nicht sich in dieser lebensbedrohlichen Situation sich befinden wie damals. Insofern können wir kein Zurück uns wünschen in frühere Zeiten. Wir können dankbar sein, dass wir die Medizin haben. Aber gerade die Technisierung dieser Prozesse, des Schwangerwerdens und des Geborenwerdens, gerade der technische Zugang auf das Geborenwerden geht eben einher mit anderen Verlusterfahrungen, über die wir näher nachdenken müssen. Und nicht im Sinne dessen, weg mit dieser Technik und weg mit der Pränataldiagnostik, sondern im Sinne dessen, dass wir die Ambivalenz des technischen Zugangs immer im Blick haben, dass wir durch den Zugewinn an Möglichkeiten zugleich aber auch einen Verlust erleben, einen Verlust nämlich an Qualität, einen Verlust an Qualität der Beziehung zum Kind, einen Verlust an Qualität des unbefangenen Umgangs mit diesem Kind. Der größte Wechsel ist wohl darin zu sehen, dass wir früher ein Stück Demut an den Tag gelegt haben, ab dem Moment, da das Kind unterwegs war, weil wir wussten, dieses Kind, das wird kommen. Und sofern wir eben nicht in eine Lebensbedrohung hineingeraten, es wird kommen und wir haben keinen Zugriff darauf. Insofern war man demütig. Heute ist das Kind, das man erwartet, eben nicht begleitet von dieser Demut, sondern begleitet von dem Diktat der Qualitätskontrolle, von einer Vorstellung, dass wir es prüfen müssen, dieses Leben. Und das empfinde ich eben als Verlust. Und darüber müssen wir näher nachdenken, um dann darüber uns zu verständigen. Wie können wir einen besonnenen und einen sorgsamen Umgang mit den neuen technischen Möglichkeiten erlernen?
Unbefangenheit, Demut, all das zielt schon auf ein wesentliches Motiv, auf das man bei Ihnen immer wieder trifft. Und das meinen Sie nicht in einem, sagen wir, poetischen Sinn, sondern Sie meinen das schon sehr ernst und geradezu anthropologisch bedeutsam. Nämlich Sie sagen, das Kind ist zunächst einmal ein Geheimnis. Und diesen Geheimnischarakter machen Sie sehr stark. Was meinen Sie?
Ja, ich denke, dass wir durch die Vernaturwissenschaftlichung der Lebenswelten und durch die Technisierung der Lebensvorgänge wie Geburt und Tod, wir einen rationalistischen Zugang auf das Leben gewonnen haben. Das heißt, dass wir das Leben von Anfang bis zum Ende eben unter dem Aspekt der Zweckrationalität und der Funktionalität zu sehr betrachten. Und wir Grundempfindungen verlernt haben, die, meine ich, wieder zurückkehren müssen, wenn es um Leben geht und erst recht um menschliches Leben, nämlich Empfindungen wie Achtung, wie Ehrfurcht, wie Rührung, wie berührt sein. Und gerade die Geburt eines Menschen, das ist eine Erfahrung, bei der wir, wenn wir genau hinschauen, immer noch, wenn wir wissen, da ist ein neuer Mensch geboren, dann halten wir den Atem an. Es ist, wie wenn die Welt kurz stillstünde, in dem Moment, wo wir wissen, jetzt ist ein neuer Mensch gekommen. Und wir sind ergriffen davon, wenn wir ein ganz frühgeborenes, neugeborenes uns anschauen. Dann sind wir ergriffen von diesem Anblick, weil wir erahnen, da mit dieser Geburt hat sich diese Welt verändert. Mit dieser Geburt ist etwas Neues, ein neuer Faden, wie Hannah Arendt es ausgedrückt hat. Ein neuer Faden hat sich gelegt auf das Netz des Bestehenden. Und dieser neue Faden, symbolisiert durch diesen neuen Menschen, ist, meine ich, immer noch so ein Ausdruck auch einer tiefen Hoffnung. Mit diesem Menschen könnte sich die Welt verändern. Ich finde, dass das geborene Kind ein Symbol für die Hoffnung ist. Und insofern müssen wir im Angesicht des Geborenwerdens, Geborenseins, immer noch zurücktreten von dieser funktionalistischen Sichtweise auf Leben und zulassen, solche Empfindungen wie dieses Leben, das da ist. Wir wissen nicht, was aus ihm werden wird. Dieser Mensch, der da gekommen ist, der uns jetzt quasi neu hinzugetreten ist zu unserer Gemeinschaft, er ist ein Geheimnis, weil wir nicht wissen, was aus ihm werden wird. Es hängt an uns, was aus ihm werden wird, aber auch an ihm selbst. Und insofern ist das Leben insgesamt ein Geheimnis, weil Wir glauben immer, wir könnten durch die neue Technik und durch die Diagnostik und so weiter etwas von diesem Geheimnis lüften. Aber im Grunde ist es hier nur Augenwischerei, nicht? Wir können mit der Pränataldiagnostik, was können wir da sehen? Wir können sehen, ob ein bestimmter genetischer Befund da ist. Aber wir können nicht sehen, was das für ein Mensch ist, der da im Mutterleib ist. Was das für eine Persönlichkeit sein wird und wie dieser Mensch auf seine Umwelt reagieren wird und was für ein Leben er führen wird. Und insofern plädiere ich dafür, neu anzuerkennen, dass jedes Leben, das auf die Welt kommt, ein Geheimnis ist, dass wir erst allmählich lüften werden, allmählich den Schleier quasi lüften werden und ihn entdecken werden und auch lernen müssen, ihn entdecken zu wollen und ihn nicht festlegen dürfen auf unsere Perspektive, auf ihn. Das meine ich mit Geheimnis.
Und das scheint irgendwie in eine seltsame Richtung zu kippen, das Kind als dieses Geheimnis, als die freudige Erwartung, dessen man guter Hoffnung ist, das wird mehr und mehr zu einer Art Bedrohung, wie Sie das formulieren. Was ist hier passiert?
Ja, das Problem, das wir haben, ist natürlich, dass wir diese erste Intuition, das Kind als ein Geschenk zu betrachten, das wir allmählich quasi auspacken und lüften, dass dieser Zugang auf das Kind immer weiter verloren geht, weil wir das Kind eben nicht mehr als Geschenk ansehen, sondern dadurch, dass wir Einfluss nehmen können auf das Kind, Einfluss nehmen können auf darauf, was wir von diesem Kind erfahren, was wir wissen wollen von diesem Kind, indem wir immer mehr untersuchen können an seinem Körper, glauben wir, dass wir Sorgfaltspflichten erfüllen müssen, wenn ein Kind im Mutterleib sich befindet. Wir glauben, dass wir das Kind nicht einfach nur als Geschenk da sein lassen können und auch so sein lassen können, wie es ist, sondern wir glauben, wir müssen da manipulieren in der Weise, dass wir Informationen sammeln über dieses Kind. Und diese Informationen, die sammeln wir, weil wir denken, dass wir im Grunde eine Qualitätskontrolle vornehmen müssen. Wir glauben, dass wir es der Gesellschaft schuldig sind, dieses Kind durchzumustern. Und das finde ich einen enormen Rückschritt, dass wir glauben, dass wir im Umgang mit diesem Kind nicht mit Staunen und mit Freude reagieren dürfen, sondern mit uns subtil auferlegten Sorgfaltspflichten, die wir zu erfüllen haben. Im Grunde ist es so, dass mir die schwangeren Frauen eigentlich sehr leid tun, weil ich spüre, dass diese Frauen eigentlich gerne das Kind als Geschenk sehen würden, aber sie trauen sich nicht, das Kind so zu betrachten, weil sie Angst haben, dass wenn sie es so machen, dass dann quasi das soziale Umfeld mit Unverständnis reagieren wird und dass diese Frauen im Grunde ihre eigenen Intuition, sich doch jetzt zu freuen, nicht wirklich trauen und insofern eine soziale Erwartung internalisiert haben. Sie glauben, dass das soziale Umfeld von ihnen erwartet, dass sie doch bitteschön auch diese Sorgfaltspflichten auch erfüllen, um nicht als fahrlässig zu gelten und wenn nicht gar als verantwortungslos zu gelten, wenn man das Kind einfach so sein ließ, wie es ist und eben unterließ, das Kind durchzumustern. Und da ist es mir wichtig, dass gerade auch die Medizin, die Ärzte, die Humangenetiker, die Gynäkologen, dass die Menschen, die mit diesen Frauen sprechen, dass sie eine Bestärkung erfahren in diesen Grundintuitionen und dass sie nicht eben dazu angehalten werden, sich konform zu zeigen mit den verinnerlichten sozialen Erwartungen, die an sie gestellt werden, sondern dass sie sagen, es ist mein Leben und ich möchte auf die Weise, wie ich quasi auf dieses Leben zugehe, so möchte ich eben mein Leben gestaltet haben und möchte nicht nur das tun, was ich meine, dass andere von mir erwarten. Quasi den schwangeren Frauen das Rückgrat zu stärken, damit sie sagen können, es ist mein Umgang mit diesem Kind und ich wähle meinen Umgang und ich lasse mir in dem Umgang mit meinem Kind eben nicht durch solche subtilen Erwartungen von außen mich bedrängen. Es geht darum, diese Frauen zu stärken und ihnen insofern auch Zuversicht zu geben, innere Stärke zu verleihen. Das ist mir ein wichtiges Anliegen.
Das kann natürlich ein Arzt leisten und auch ein engeres soziales Umfeld, sofern vorhanden. Aber mal ganz ehrlich, Professor Mayo, das gesellschaftliche Klima, man hört von wirtschaftlichem Druck, man muss erfolgreich sein heutzutage, das alles spricht doch eher, sagen wir mal, in die andere Richtung.
Ja, genau deswegen spreche ich darüber und genau deswegen schreibe ich darüber, genau weil wir in einer Zeit leben, die in die andere Richtung tendiert. Dann ist es umso wichtiger, dass wir uns nicht mitreißen lassen von dieser Zeit. Es ist umso wichtiger, dass wir quasi noch einmal innehalten. Mir ist eine Ethik der Besonnenheit wichtig. Mir ist es wichtig, dass wir in ethischen Kategorien denken, nicht im Sinne von Verboten und Verordnungen, sondern im Sinne einer Besonnenheit, dass wir realisieren müssen, bevor ich etwas mache, muss ich nochmal in mich gehen. Ich muss nochmal nachgedacht haben. Ich muss nochmal überlegen, was ist mir wichtig im Leben? Und was für ein Leben möchte ich führen? Sind meine zentralen Werte, die ich eigentlich verinnerlicht habe? Und wir dürfen uns nicht von den geltenden Wertvorstellungen in einer breiten Gesellschaft uns beirren lassen, weil wir leben in einer Zeit, die sehr einseitig denkt. Und viele Menschen lassen sich mitreißen von diesen Denkstrukturen, ohne das wirklich zu merken. Und deswegen ist es wichtig, dass gerade die Medizin, die mit diesen existenziellen Krisensituationen unweigerlich zu tun hat, dass sie eine reflektierte Haltung zu diesen Grundfragen des Menschseins inne hat und verinnerlicht hat und vermittelt, damit die Frauen, und das berichten eben viele, viele Schwangere, eben unversehens in einen Automatismus hineingeraten, in eine Maschinerie hineingeraten, wo dann alles plötzlich schnell entschieden wird. Und am Ende ist dann quasi eine Abtreibung sogar entschieden worden, ohne dass man wirklich realisiert hat, was da alles geschehen ist. Und ich plädiere dafür, da sich Zeit zu nehmen und sich nicht beirren zu lassen von den geltenden Wertvorstellungen unserer Zeit, weil die Wertvorstellungen, die uns propagiert werden in den Feuilletons und im Fernsehen, diese Wertvorstellungen sind sehr, sehr, sehr einseitig. Und ich finde, dass wir da eben Gegenstimmen brauchen, die verdeutlichen, dass es ein gesunder Umgang mit dem ungeborenen Leben ist, dieses Leben mit Ehrfurcht, mit Achtung, mit Rührung anzunehmen und sogar bedingungslos anzunehmen, ohne es mustern zu müssen. Und viele Frauen würden vielleicht gerne so fühlen, so denken, aber sie trauen sich nicht. Deswegen sehe ich da durchaus auch ein großes Potenzial, wenn wir diese Gedanken, diesen Zugang auf das Leben mit Entschiedenheit weiter vertreten, dass dann auch die Menschen, die nicht ganz sicher sind, die unsicher sind, die zaudern, die nicht genau wissen, wie sie sich verhalten sollen, dass wir diese Menschen eben bestärken können, in einem positiven Sinn, meine ich.
Abschied von der freudigen Erwartung werdende Eltern unter dem wachsenden Druck der vorgeburtlichen Diagnostik. Wir sprechen in dieser Sendung mit dem Freiburger Medizinethiker Professor Giovanni Mayo über Möglichkeiten und Konsequenzen der modernen vorgeburtlichen Diagnostik. Professor Mayo, Pränataldiagnostik. Vielleicht schauen wir einfach mal darauf zurück. Wann hat das eigentlich wie angefangen?
Ja, im Grunde gibt es die Möglichkeit, vor der Geburt nach dem Kind zu schauen, ja schon seit vielen Jahrzehnten, spätestens schon seit den 70er Jahren, als wir mit dem Ultraschall dann solche Möglichkeiten auch bekamen und dann auch durch die Möglichkeiten der Fruchtwasseruntersuchung, die eben schon in dieser Zeit gestartet ist. Und zwar gestartet als Möglichkeit für Ausnahmefälle, für besonders betroffene Paare, wo wir sagen konnten, dass hier ein besonderes Risiko da war, dass das Kind eine Behinderung trägt. Und was einst als Ausnahmediagnostik im Grunde vorgesehen war, ist eben immer mehr zu einer Routinediagnostik geworden, ohne dass die politischen Weichenstellungen tatsächlich damals auch so gedacht waren. Und im Grunde war die Pränataldiagnostik in der Form, wie wir sie heute vornehmen, mit der genetischen Diagnostik, war nicht als Routinediagnostik gedacht, sondern wirklich nur für Risikopaare, für Risikoschwangerschaften. Und insofern haben wir eine Umdeutung der Pränataldiagnostik im Laufe der Zeit. Im Grunde ist ja die Pränataldiagnostik, also die Möglichkeit, auf das Kind zu schauen, im Grunde etwas ja sehr Sinnvolles, was die Medizin ja als eine Möglichkeit, dem Kind zu helfen und auch der Frau, der schwangeren Frau, etwas an Sicherheit mitzugeben im Sinne der Bestärkung zur Schwangerschaft, ist ja etwas sehr Sinnvolles und auch etwas, was wir nicht per se kritisieren dürfen. Im Gegenteil, ich denke, es wäre fahrlässig, keine Pränataldiagnostik machen zu lassen, im Sinne dessen, dass wir uns gar nicht untersuchen lassen, weil wir können ja mit der Pränataldiagnostik eben zunächst einmal dem Kind helfen. Wir können aber auch der Mutter helfen, dass sie sich einstellen kann auf das Kind. Und oft können wir auch um die Geburt herum, wenn wir wissen, dass das Kind eine bestimmte Erkrankung hat, dort schon uns vorbereiten und dem Kind entsprechend dann um die Geburt herum auch helfen. Das heißt, also manchmal kann man Kinder sogar retten darüber, dass wir Pränataldiagnostik machen. Nur das Problem ist, dass wir heute eben nicht mehr primär die Pränataldiagnostik als eine Diagnostik im Sinne des Kindes und im Sinne der Vergewisserung der Mutter betrachten, sondern immer mehr quasi umgedeutet haben in eine Methode, die fast nur noch dazu dient, um die Frage der Abtreibung in den Raum zu stellen. Und das ist im Grunde eine Zweckentfremdung einer in sich sinnvollen medizinischen Diagnostik. Das ist das Grundproblem.
Und da fragen wir jetzt gleich mal den Arzt, wie unterscheide ich das denn, wenn ich in einer Praxis bin? Natürlich will ich mich untersuchen lassen, natürlich will ich nur das Beste für mein Kind und will natürlich auf Nummer sicher gehen. Und wie unterscheide ich das jetzt, wann es in die falsche Richtung geht oder wie auch immer?
Ja, indem ich eben nicht für selbstverständlich einfach so hinnehme, sondern indem ich ein Gespräch trete mit meinem Arzt und wissen möchte, was machen wir da eigentlich und wozu dient dieser Test? Was für eine Diagnostik ist das? Ich bin dafür, dass wir keine Automatismen einbauen in diese vorgeburtliche Diagnostik in dem Sinne. Und dann machen wir jetzt quasi einen Triple-Test. Dann untersuchen wir jetzt automatisch nach bestimmten genetischen Erkrankungen und so weiter. Ich finde, bevor wir nach genetischen Erkrankungen des Kindes suchen, müssen wir erst einmal viele Gespräche führen. Ob das die Mutter überhaupt will, ob das überhaupt in ihrem Sinne ist, dass wir einen solchen Test machen. Und ich sehe eben eine moderne Medizin, die selbst es so verinnerlicht hat, dass diese Tests eigentlich gut sind, dass sie so tut, als wäre es selbstverständlich, dass man diese Tests vornimmt. Und das finde ich verkehrt, weil so ein Test auf eine genetische Erkrankung, so ein Test, der wirkt zunächst einmal wie eine Bagatelle, macht eben einen Test, aber dieser Test bedeutet, wenn wir ihn machen, dass man 2 Wochen später vor die Frage gestellt werden wird, ob man dieses Kind trotzdem noch will. Das heißt, dass diese Schwangeren oft unvorbereitet über Leben und Tod entscheiden müssen. Und ich finde, man muss, bevor man diese Tests macht, vorher darüber gesprochen haben, ob man mit dieser Frage konfrontiert werden will oder nicht. Und insofern müssen wir darauf achten, dass wir von automatischen und Routineuntersuchungen wegkommen und immer individuelle Entscheidungen fällen, die ganz zugeschnitten sind auf die Lebenswelt der Schwangeren. Und da ist die Schwangere eben gefordert in der Weise, dass sie Rückfragen stellt. Und ich finde, dass jeder Mensch ein Recht darauf hat, nicht zu wissen. Es gibt ein Recht auf Nichtwissen. Und dieses Recht auf Nichtwissen, das müssen wir einfach verteidigen. Wir müssen darum kämpfen, dass die Schwangeren quasi nicht meinen, sie wären irgendwo angehalten, etwas über das Kind zu wissen, über seine genetische Beschaffenheit, sondern dass wir sagen, nein, nein, das Kind darf auch ein Geheimnis bleiben. Und wir müssen nicht. Sie müssen nicht alles wissen, wenn Sie meinen, dass Sie mit dem Kind so umgehen wollen. Und dann beschränken wir uns auf die Diagnostiken, die eben sinnvoll sind, denn wir sagen, diese Diagnostiken dienen dazu, um Krankheiten herauszufinden, bei denen man etwas für das Kind tun kann. Und nicht einfach Krankheiten, wo wir sagen, das hat eine Behinderung. Ich meine, die ganz eklatanten Beispiele sind ja nun mal, wenn wir das Beispiel der Trisomie 21 des Down-Syndroms, das Beispiel eben nehmen, dass wir heute eben über einen reinen Bluttest diagnostizieren können, ob das Kind Trisomie 21, das Down-Syndrom haben wird. Da darf man nicht sagen, naja, wir können das ja ganz leicht machen und bald wird es auch gar nicht mehr so viel kosten. Irgendwann werden es auch die Krankenkassen übernehmen. Also machen wir das doch routinemäßig, sage ich, nein, das ist falsch. Wir dürfen das nicht routinemäßig machen. Wir müssen vorher lange gesprochen haben, ob wir einen solchen Test machen sollen. Und wenn wir sagen, wir machen ihn routinemäßig, dann sagen wir, naja, es ist vernünftig, quasi nach diesen Kindern zu fahnden. Aber da muss ich fragen, warum fahnden wir nach diesen Kindern? Weil wir meinen, es wäre besser, es gäbe sie nicht. Und das finde ich menschenverachtend. Wir können nicht sagen, es ist besser, einen solchen Test zu machen, weil es besser wäre, man würde diese Kinder nicht geboren lassen werden. Das finde ich nicht richtig. Ich finde, dass die Eltern gut informiert werden müssen, bevor wir mit solchen Automatismen an sie herantreten.
In diesem Zusammenhang fällt ja auch immer wieder der Begriff, oder der ist ganz wichtig, der medizinischen Indikation. Etwas, so ein Test ist indiziert. Vielleicht können Sie uns das als Mediziner nochmal erklären, was ist damit in dem Zusammenhang gemeint?
Ja, die medizinische Indikation ist in der Tat ein sehr wichtiger Begriff, der für die Medizin identitätsstiftend ist. Das heißt, dass die Medizin selber eigentlich nichts macht ohne Indikation. Und Indikation heißt Angezeigtheit. Indikation heißt, es ist vernünftig, dass wir das machen. Im Interesse der Mutter. Im Interesse des Kindes. Und deswegen ist die medizinische Indikation immer gebunden an die ganz individuelle Persönlichkeit und auch an die individuelle Situation einer Schwangeren. Wir können nicht sagen, dass es eine schematisierte Indikation geben kann. Wir können nicht sagen, bei dem Befund gibt es dann eine Indikation, das und das zu machen, sondern es kommt immer darauf an, wie die Frau selber das für sich deutet. Und insofern bedeutet medizinische Indikation nicht einfach ein Schematismus, sondern bedeutet ein Auftrag an die Ärzte, diese Indikation bei jeder Frau neu zu stellen oder auch nicht zu stellen. Und insofern müssen wir hier einfach realisieren, dass jede gerade genetische Diagnostik ein sehr, sehr invasiver Eingriff ist in die Integrität der Frau. Und dass wir diese Invasivität, also dieses sehr eindringende Verfahren, nicht bagatellisieren dürfen. Und wir dürfen keine falsche Harmlosigkeit dahinter sehen, sondern wir müssen anerkennen, dass diese Tests gefährliche Tests sind. Und insofern sie einen sehr, sehr ausführlichen Abwägungsprozess durchlaufen haben müssen, bevor sie überhaupt dann zur Anwendung finden, diese Tests, meine ich.
Nun ist ja die allgemeingesellschaftliche Erfahrung, dass es ohnehin um das Arzt-Patient-Verhältnis in unseren Tagen nicht allzu vertrauensvoll und ausführlich und ja bestellt ist. Also ich glaube, das durchschnittliche Hausarzt-Patient-Gespräch ist, glaube ich, in Deutschland beträgt so 9 Minuten. Das hört sich natürlich nach einer Ziffer an, die jetzt für das, wofür Sie plädieren, nämlich so eine ausführliche Beratung, nicht gerade geeignet ist.
Ja, das ist vollkommen richtig, dass die strukturellen Bedingungen, unter denen die Ärzte arbeiten müssen, leider diesen Desiderat, dass man eine sprechende Beziehungsmedizin gestaltet mit Menschen, die in der Krise sind, und das sind schwangere Frauen, sie sind natürlich hier in einer Lebenskrise, wenn irgendein auffälliger Befund da ist, dass diese strukturellen Bedingungen dem entgegenstehen. Und umso mehr ist es eben notwendig, dass wir darauf verweisen, dass wenn wir den Ärzten nicht die Freiräume geben, hier sich Zeit zu nehmen und dieses Gespräch mit den Schwangeren auch entsprechend honoriert wird und entsprechend auch eingefordert und gewertschätzt wird von den strukturellen Vorbedingungen her, dass wir dann eben im Grunde diese Frauen in eine ausweglose Situation hineintreiben lassen. Und dass diese Frauen im Grunde, wenn da nicht jemand ist, der ihnen Mut zuspricht, der ihnen einen weisen Rat erteilt, in aller Ruhe, nachdem er mit der Frau länger gesprochen hat, einen weisen Ratschlag erteilt, wenn wir das nicht ermöglichen, dann werden wir einfach letztlich zulassen, dass Frauen das, was sie da erfahren, erleben, als wirkliches Schicksal erlebt haben werden und wir im Grunde ihnen nicht gerecht geworden sein werden. Insofern ist das nicht ein idealistisches Sahnehäubchen, sondern im Angesicht der tiefen Not, die die Schwangeren empfinden, wenn sie Sorge haben um die Schwangerschaft, müssen wir investieren. Und zwar investieren in die Beziehung, in die Gespräche, aber auch investieren in Reflektiertheit. Und wenn wir das nicht machen, dann sorgen wir dafür, dass diese Frauen am Ende Entscheidungen treffen, die vielleicht eben nicht ein Leben lang tragen, sondern die diese Frauen belasten, oft ein Leben lang belasten und sie hinterher sich immer wieder fragen, wie konnte es sein, dass ich so entschieden habe? Und das muss man verhindern. Und das kann man verhindern, indem wir realisieren, dass alles, was mit Schwangerschaft und Geburt zu tun hat, im Grunde etwas mit Beziehung zu tun hat. Es sind einfach Beziehungsgehalte, die hier wichtig sind. Es ist ein Beziehungsgeschehen und Beziehungen können wir nicht quasi nach Fließband abhaken, sondern da müssen wir Räume schaffen, damit man diesen Beziehungen gerecht wird.
Jetzt ist das Stichwort Schicksal gefallen. Sie sprechen von Beziehungen. Zu Beziehungen gehört auch immer ein großes Maß an Freiheit. Und genau das verspricht und verheißt ja eigentlich die vorgeburtliche Diagnostik, dass sie nämlich eine Entscheidung ermöglicht oder befördert, sozusagen Argumente liefert, Kriterien, was auch immer. Ist es nicht eine geradezu Einschränkung oder beraubt sich eine Frau nicht der eigenen Freiheit und ihrer eigenen Mündigkeit, wenn sie da nicht, wir sagen es mal so im Jargon, auf Nummer sicher geht?
Ja, genau das ist das Grundproblem der Schieflage unserer Debatten über diese Themen. Dass im Grunde diese neuen diagnostischen Möglichkeiten, ob es nun der Bluttest auf Trisomie 21 ist, ob es die Präimplantationsdiagnostik, also der Gentest am Embryo, bevor er überhaupt in die Gebärmutter kommt, ist, all diese neuen Verfahren werden im Grunde quasi eingeführt mit dem Versprechen der Politiker, aber auch vieler Ärzte und erst recht der Industrie, mit dem Versprechen, dass man dadurch Entscheidungsfreiheiten der Frauen steigert, dass man im Sinne der Freiheit hier diese Tests zulassen möchte. Aber wenn wir tiefer nachdenken, müssen wir realisieren, dass diese versprochene Freiheit eben, wenn diese Tests dann da sind, sich umkehrt in einen impliziten Zwang. Das heißt, am Anfang werden diese Tests über Freiheitsrhetoriken eingeführt und dann entwickeln diese Tests sozusagen eine soziale Erwartung an die Frauen, dass wenn diese Tests ja auch schon möglich sind und nicht gefährlich und nicht teuer, dass dann ja doch man erwarten darf, dass die Frauen sie dann ja auch anwenden, weil es irrational erschiene, sie dann nicht in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wir sorgen eben für neue Erwartungen an die Frauen. Wir sorgen für ein neues soziales Klima. Und diese Testmöglichkeiten, sie sorgen für das Klima einer Ausmusterungslogik. dass wir glauben, es sei vollkommen normal, dass man Kinder ausmustern darf. Es sei vollkommen normal, dass wir eben Kinder zunächst einer Prüfung unterziehen, bevor wir Ja zu ihnen sagen. Und wir erkennen gar nicht, was für ein Rückschritt das ist, weil im Grunde wird dir suggeriert, als wäre es eigentlich ganz rational, vorher zu schauen, was das Leben dieses Kindes eigentlich zu bieten hat, bevor man Ja zu dem Kind sagt. Weil aus rein ökonomischer Sicht nämlich erschiene es irrational, wenn wir wissen, das Kind wird eine schwere Behinderung tragen, die Eltern werden dann sehr viele ihrer Lebensoptionen nicht mehr realisieren können, dann erscheint das aus unserer heute so ökonomisch geprägten Sicht quasi irrational, wenn man dann dennoch Ja zu diesem Leben sagt. Das heißt, es geht gar nicht mehr darum zu sagen, jede Frau soll für sich entscheiden, sondern wir haben in unserer ökonomisch geprägten Gesellschaft eigentlich entschieden, dass es Leben gibt, dass es sich lohnt, aufrechterhalten zu werden, und Leben gibt, bei dem es eigentlich rational vorzugswürdiger ist, es nicht aufrechtzuerhalten. Also das ungeborene Leben wird, ohne dass es jemand wirklich so artikuliert, immer mehr wie eine Art Aktie behandelt. Wie eine Aktie, bei der man entscheiden soll, ob wir sie noch halten, diese Aktie, oder eben lieber verkaufen, lieber absetzen, diese Aktie. Wenn sie nicht viel Glück verspricht, diese Aktie, Kind. Und ich finde, dass das eben einen vollkommen verkehrten Zugang auf dieses Leben ist und dass wir da die Frauen stärken müssen und insofern neue Gedanken auf den Weg bringen müssen, die da sagen, das menschliche Leben ist in sich wertvoll. Das menschliche Leben trägt den Wert in sich, ohne dass das Leben selbst irgendetwas zu leisten hat, bevor wir von einem wertvollen Leben sprechen können, weil jedes Leben ist in sich wertvoll. Und genau die Abkehr von dieser Grundeinstellung, dass jedes Leben wertvoll ist, das ist Resultat dieser genetischen Testmöglichkeiten, dass wir eigentlich jetzt sagen, es gibt Leben, das wertvoll ist, und anderes Leben, das eher eine Zumutung ist für die Eltern. Und ich finde, ein nicht zumutbares Leben, das gibt es nicht. Weil Leben ist etwas Faszinierendes. Und wie das Leben mit dem Menschen mit Behinderungen sein wird, das hängt eben von vielen Faktoren ab. Und wenn wir mit Eltern sprechen, die sich für Kinder zum Beispiel mit Trisomie 21 entschieden haben, dann realisieren wir, dass diese Eltern dankbar sind, dass sie das Leben führen können mit diesen Kindern und dass sie sich nicht vorstellen können, dass sie sich gegen dieses Leben entschieden hätten. Und ich finde, dass man da diese schwangeren Frauen eben in Kontakt bringen muss mit den anderen Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, damit sie dann realisieren, dass es zu einfach gestrickt ist, was ihnen suggeriert wird, dass wir sagen können, naja, es gibt Leben, dass es sich lohnt, aufrechterhalten zu werden, und Leben, wo es sich nicht lohnt. Ich finde, diese Frage, sie darf sich nicht stellen, weil sonst würden wir dazu übergehen zu sagen, ein Mensch mit Behinderung ist nichts anderes als ein vermeidbares Übel. Und ich finde, es gibt keine Menschen, die vermeidbar sind, und erst recht nicht Menschen, die ein Übel darstellen, sondern jeder Mensch ist so gemeint, wie er ist. Und es liegt an uns, dass wir den Blick öffnen für das Faszinierende, was jeder Mensch in sich trägt. Es liegt an uns, dass wir uns quasi interessieren für diesen Menschen und ihn in seiner Weise, wie er ist, zur Geltung bringen, indem wir ihn unterstützen. Und dann erkennen wir das Besondere an diesem Menschen. Auch wenn er nicht quasi die Erfolgsparameter und Leistungskategorien erfüllt, die wir sonst glauben, als Notwendigkeit für ein gutes Leben veranschlagen zu müssen. Aber ein gutes Leben ist nicht gebunden an solche Qualitäten, die wir meinen, jetzt quasi verabsolutieren zu müssen, sondern ein gutes Leben ist ein Leben, das sich in einer guten Gemeinschaft weiß. Und daher hängt es an uns, ob diese Menschen glücklich werden oder nicht.
Ein gutes Leben, darüber sprechen wir dann auch noch. Lassen Sie uns vielleicht nochmal über dieses, jedes menschliche Leben ist wertvoll, es ist vor allen Dingen schützenswert. Da würden Ihnen ja im Grunde alle zustimmen. Und es würde sich irgendwann herausstellen, das Problem fängt nur da an, wo setzt man jetzt den Beginn des menschlichen Lebens an. Bevor wir darüber sprechen, nochmal die ganz dumme Frage auch an einen Medizinethiker. Warum ist eigentlich aus ethischer Sicht jedes menschliche Leben eigentlich unbedingt schützenswert, so wie es auch ja unser Grundgesetz vorsieht und die europäische Rechtsprechung und überhaupt der allgemeine Konsens. Aber wodurch ist das eigentlich begründet?
Ja, das ist allein darin begründet, dass wir als Vernunftwesen gar nichts anderes sagen können und gar nichts anderem zustimmen können, als dass wir sagen, ein jedes Leben, ganz gleich, welche Qualität, welche Fähigkeit das Leben hat, ist in sich zu schützen, weil wir selber uns als freie Menschen fühlen wollen, in der Weise, dass wir sagen, ich kann nur dann mich frei fühlen, wenn ich das Bewusstsein habe, dass ich, sollte ich nachher einen Unfall haben, ich dann durch diesen Unfall nicht plötzlich dann zur Sache geworden sein werde, dass ich im Bewusstsein und in dem Vertrauen leben kann, dass ich als Mensch jederzeit geachtet werde, ganz gleich, ob ich jetzt nachher eine Behinderung haben werde oder nicht. Und vor allem, dass ich weiß, es gibt mich deswegen, weil etwas unfair, letztlich etwas in mir ist, was unverfügbar sein muss. Das heißt, ich existiere, weil ich unverfügbar bin. Ich existiere nicht, weil ein anderer Mensch das Recht gehabt hätte, mich auszusuchen oder mich zu manipulieren oder zu bestimmen, wie ich zu sein habe, genetisch zu sein habe, sondern ich kann mich nur dann als freier Mensch empfinden, wenn ich weiß, dass ich aus unverfügbaren Vorgaben entstanden bin, auf die kein anderer Mensch Einfluss nehmen durfte, weil ich schon in einem Embryonalstadium unverfügbar war und geschützt war. Wenn ich das aufgebe und ich sage, naja, im Embryonalstadium darf man mit mir machen, was man will, und erst danach, wenn ich dann geboren bin, dann nicht mehr, dann würde ich ja zulassen, dass andere Menschen quasi bestimmen dürfen, wie ich genetisch ausgestattet sein soll. Und das würde kein vernünftiger Mensch haben wollen. Insofern ist diese Unverfügbarkeit, diese grundsätzliche Unverfügbarkeit eines jeden Menschen eine Voraussetzung dafür, dass wir uns als freie Menschen empfinden können. Und diese Freiheit, die müssen wir auch den Menschen zubilligen, die selber die Freiheit nicht in Anspruch nehmen können, weil, wenn sie eine Behinderung in sich tragen, weil diese Menschen sind, die die gleiche Menschenwürde in sich tragen wie alle anderen Menschen. Und diese Menschenwürde gebietet es eben, dass sie nicht zur Sache werden. Sie gebietet, dass wir Achtung vor diesen Menschen haben, allein weil sie Menschen sind. Und sie gebietet, dass wir sie nicht benutzen dürfen zu irgendeinem Zweck, der nicht der ihrige ist. Das ist Resultat und Anerkenntnis der aufklärerischen Philosophie, von Kant begründet als Menschenwürdegarantie, aber letztlich im Christentum schon immer so gesehen, nur dann in der Aufklärung säkularisiert worden. Und von diesem Gedanken dürfen wir nicht abkommen, im Interesse aller Menschen.
Wenn wir von der Menschenwürde auch eines Embryos sprechen, müssen wir auch auf die Präimplantationsdiagnostik zu sprechen kommen. Hier in der Sendung Abschied von der freudigen Erwartung bei Radio Horeb. Wir sprechen mit dem Freiburger Medizinethiker Professor Giovanni Majo. Also zur vorgeburtlichen Diagnostik gehört ja dieser Tage in unserer Zeit gerade auch die Präimplantationsdiagnostik. Das ist gerade ganz aktuell im Jahre 2014. Was ist da jetzt der Ist-Stand jetzt?
Ja, der Ist-Stand ist der, dass es einzelne Kommissionen geben wird, die darüber befinden werden, aber dass diese Kommissionen, bei denen man den Antrag auf die Präimplantationsdiagnostik stellen wird, müssen, dass diese Kommissionen im Grunde vollkommen heterogen sein werden, dass diese Kommissionen eigentlich keine Möglichkeit haben, ab dem Moment, wo Eltern sagen, es ist für uns unzumutbar, schwanger zu werden mit dem Embryo bei diesem Genbefund, dass im Grunde man es den Paaren überlassen wird, wie sie selber die schwere genetische Belastung definieren, was für sie eine schwere genetische Belastung ist oder nicht. Das heißt, wir haben über die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik auch in unserem Land jetzt eine Rückverlagerung der Entscheidung darüber, welches Leben leben darf und welches nicht, haben wir eine Verlagerung dieser Entscheidung an die Eltern. Das heißt also, dass im Grunde wir zugelassen haben, dass wir sagen können, es gibt gezeugte Embryonen, die man zu Recht verwerfen können darf und mit gutem Recht sagen darf, dass ich diese Embryonen nicht haben will. Ich finde, dass das eine moralische Bewertung von existierendem Leben ist und im Grunde eine Etablierung eines lebensunwerten Lebens, was wir eigentlich bisher nie wollten. Aber über die Präimplantationsdiagnostik haben wir ein solches Urteil verhängt über bestimmte Embryonen. Und insofern ist das aus meiner Sicht ein großer Rückschritt und wir werden sehen, dass das, was quasi politischerseits als ganz große Ausnahmefälle etikettiert worden ist, eben im weiteren Zuge sich auch da so etablieren wird, dass es fast schon natürlich werden wird, dass wenn man schon künstliche Befruchtung vornimmt, dass man dann diese Tests vornimmt. Und insofern ist es wichtig, dass man dann ganz offen über diese Probleme spricht und auch davor warnt, dass wenn das auch da zu einem solchen Automatismus kommt und dass wir dann natürlich schon auch quasi es umso rechtfertigungsbedürftiger ansehen werden, wenn Menschen mit Behinderungen nach künstlicher Befruchtung auf die Welt kommen.
Damit spielen Sie eigentlich auch dem Dammbruch-Argument in die Hände. Wie kommt denn das eigentlich, dass das erfahrungsgemäß immer so ist? Also es geht immer damit los, dass es eigentlich heißt, das ist eine Ausnahmegeschichte. In ganz, ganz besonderen Fällen machen wir das. Und kaum ist so eine Praxis da, etabliert sie sich, droht eben auch zu einer Art Automatismus, zur Routine zu werden. Wie kommt das?
Ja, das ist ganz natürlich, dass es so kommt, weil wenn Sie sagen, also wenn Sie abkehren von der Grundauffassung, die unabdingbar sein muss, dass jedes Leben in sich schützenswert ist, wenn Sie diese Maxime aufweichen und sagen, naja, es gibt auch Leben, das nicht schützenswert sein kann. Es gibt auch Leben, das wir nicht schützen brauchen, Leben, wo dann andere bestimmen dürfen, ob sie weiterleben dürfen oder nicht. Wenn wir quasi von dieser Maxime abwenden und sie aufgeben, dann schaffen wir es nicht, eine neue Grenze zu ziehen. Das heißt, wenn wir sagen, naja, es soll nur eine schwere Erkrankung sein, eine schwere genetische Erkrankung sein, die ein solches Lebensunwerturteil für probat erklärt, also für legitim erklärt, wenn wir sagen, nur genetisch schwere Erkrankungen, dann haben wir das Problem, dass wir diese nicht haarscharf quasi umreißen können. Und wir müssen quasi die Deutung der schweren genetischen Erkrankung letztlich den Eltern überlassen. Und da gibt es eben viele Deutungen. Da kann eben auch eine Erkrankung, bei der andere sagen, ja, das ist aber vielleicht gar keine richtige Erkrankung, kann schon von den Eltern als eine schwere Erkrankung gedeutet werden. Und insofern war das vorherzusehen, dass wir im Grunde diese scharfe Grenzziehung gar nicht vornehmen können, weil das darin begründet ist, dass wir uns verabschiedet haben, davon zu sagen, jedes Leben ist in sich wertvoll, in sich zu schützen. Deswegen dürfen wir jetzt nicht blind werden für das, was sich jetzt ereignet und so tun, als wäre es selbstverständlich, dass man solche Selektionsinstrumente jeden Tag dann im Grunde in den Alltag umsetzt, sondern wir müssen da neu darum werben, dass ein Mensch mit Behinderung eine Bereicherung für die Gesellschaft ist, in der Weise, dass dieser Mensch eben Ausdruck der Vielfalt unserer Gesellschaft ist und nicht eben eine Schwundstufe oder eine Ausnahmeerscheinung ist. Der Mensch mit Behinderung ist keine Ausnahmeerscheinung, er ist Ausdruck des Menschseins und Ausdruck der Vielfalt menschlicher Existenzformen. Und daher müssen wir den Blick auf die Menschen mit Behinderungen neu wenden und in ihnen nicht diese Ausnahmeerscheinungen sehen, vor denen man sich zu fürchten hat, sondern in ihnen das erkennen, dass sie so gemeint sind, wie sie sind. Und wir daher uns solidarisieren müssen mit diesen Menschen und nicht so tun dürfen, als wäre es rational, dass wir Präimplantationsdiagnostik vornehmen.
Abschied von der freudigen Erwartung. Werdende Eltern unter dem wachsenden Druck der vorgeburtlichen Diagnostik. Wir waren im Gespräch mit dem Freiburger Medizinethiker Professor Giovanni Majo. Sein Buch trägt eben jenen Titel Abschied von der freudigen Erwartung, ein profundes und auch das ist ja bei diesen Themen keineswegs selbstverständlich, gänzlich unpolemisches, positives Buch. Erschienen ist es im Manuskriptum Verlag. Alle Angaben dazu finden Sie im Infofeld zur Sendung auf horeb.org oder beim Horeb Hörerservice unter der 08328 921 110 in Deutschland zu erreichen. Vielen herzlichen Dank, Professor Majo. Alles Gute für Sie und Ihre Arbeit. Danke und auf Wiederhören nach Freiburg.
Ich habe zu danken. Es war für mich ein Geschenk, sprechen zu dürfen. Vielen Dank.
Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Viel Freude im weiteren Programm. Das wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.